Chronisch heißt wirklich, ich habe mindestens 15 Tage im Monat Schmerzen. Das habe ich jetzt seit 1,5 Jahren. Davor war es ein bisschen weniger. Mhm. Und wenn man jetzt mal rechnet, 15 Tage, dann bleiben ja nur noch 15 andere Tage übrig. Ja. An denen habe ich immer irgendwelche anderen Symptome auch. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich gar keine Migräne-Symptome auf irgendeine Art habe, also von irgendeiner dieser Phasen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Kopfsache. In unserer aktuellen Staffel dreht sich alles um das Thema Schmerz, körperlich wie seelisch. Und heute sprechen wir über eine ganz besondere Form davon. Wir sprechen über chronische Migräne. In der letzten Folge durfte ich mit Dr. Kirsten Sutorp und Dr. Florian Ostendorf über Kopfschmerzen im Allgemeinen sprechen. Und ich freue mich sehr, dass heute Charlie zu Gast ist und mit mir darüber spricht, was es eigentlich heißt, an einer chronischen Migräne zu leiden. Charlie, du bist 23 Jahre alt und lebst seit deiner Jugend mit Migräne, nicht ab und zu, sondern ständig, und hast damit eine Krankheit, die dein ganzes Leben beeinflusst, den Alltag, den Job, das Sozialleben. Und wir alle kennen das ja irgendwie, so einen drückenden, pochenden, ziehenden Kopfschmerz, der manchmal einfach aus dem Nichts kommt. Manchmal reicht eine Pause, damit er weggeht, manchmal hilft aber auch gar nichts mehr. Und für viele ist das einfach nur ein nerviges Symptom, aber für andere, wie Charlie, ist es ein ständiger Begleiter. Und ich möchte heute fragen, wie fühlt sich das an, wenn der Schmerz nicht nur mal ganz kurz da ist, sondern immer wieder kommt, tagelang bleibt und ein ganzes Leben bestimmt. Und genau darüber sprechen wir heute. Charlie erzählt, wie alles angefangen hat, wie sich die Migräne anfühlt, welche Therapien er ausprobiert hat und wie er trotz allem seinen Weg geht. Diese Folge ist für alle, die Kopfschmerzen kennen, und zwar egal, ob gelegentlich oder ständig. Für Menschen, die Antworten suchen, für alle, die sich wünschen, bitte nehmt meinen Schmerz ernst. Ich bin Claudia Noack, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation im TWW, und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Charlie, guten Morgen.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, und ich bin vor allen Dingen unglaublich dankbar dafür, dass du bereit bist, so offen über deine Erfahrungen mit der Migräne zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist.
Danke auch für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht's dir denn heute?
Mir geht's heute sehr gut. Ich habe gut geschlafen. Ich freue mich, dass der Sommer kommt.
Ja, freuen wir uns, glaube ich,
jetzt alle auch auf die Aufnahme.
Sehr schön. Erinnerst du dich eigentlich noch, wann du deinen ersten Migräneschub hattest? Gab es da so einen Moment, der dir im Kopf geblieben ist? Im wahrsten Sinne des Wortes, entschuldige.
Ja, also währenddessen habe ich das nicht gecheckt, dass das Migräne ist. Die Diagnose habe ich viel später erst bekommen. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, erinnere ich mich auch an früher in der Kindheit Momente, wo ich weiß, da ging es mir irgendwie richtig, richtig schlecht. Ich hatte ganz starke Schmerzen. Ich brauchte Dunkelheit. Ich musste mich hinlegen und dann war es relativ schnell wieder weg, ohne dass ich irgendeinen Grund erkannt hätte. Mhm. Und da habe ich auf jeden Fall auch Erinnerungen, die so, wo ich so 10 war oder so ungefähr.
Zu früh.
Genau,
sehr früh.
Aber da hatte sich das noch nicht so manifestiert und ist noch nicht regelmäßig gewesen, sondern die Erinnerungen, die ich habe, waren dann mal im Urlaub, an Silvester oder so, also wo vielleicht auch viel los war, wo ich jetzt im Nachhinein auch verstehe, okay, da gab es viele so Auslösefaktoren.
Mhm. Und die du jetzt kennst, aber damals
die ich jetzt kenne und auch, wo ich weiß, das sind genau die gleichen Symptome, die ich immer noch in der Migräne habe und deswegen denke, das war wahrscheinlich Migräne.
Ja.
Genau, aber da wusste ich das halt noch nicht.
Was ja auch sehr früh ist, man würde wahrscheinlich auch nicht vermuten, dass in einem so frühen Alter Migräne schon auftreten kann. Wir hatten in der Folge über Kopfschmerz, hieß es, naja, fängt meistens so in der Pubertät an. Aber gut, 10 vor Pubertät,
ja,
geht ja auch langsam.
Also es ist auf jeden Fall typischer in der Pubertät, aber es gibt auch gar nicht so wenige Kinder mit Migräne und auch mit chronischer Migräne. Mhm. Ja.
Und wann war für dich der Zeitpunkt, wo klar war, das ist jetzt einfach nicht nur ein Kopfschmerz, das ist jetzt etwas, das könnte chronisch sein, das bleibt jetzt erstmal?
Also da muss man erstmal unterscheiden. Chronische Migräne heißt es erst, wenn man wirklich 15 Tage im Monat Schmerzen hat. eine chronische Krankheit ist es ja eigentlich auch schon, wenn man 5 Tage jeden Monat Migräne hat. Aber dann gilt es einfach noch nicht so klassifiziert als chronische Migräne. Und ich habe das so, ich würde sagen, mit 13, 14 hatte ich das einmal im Monat ungefähr, so eine heftigere Attacke. Und habe dann schon gemerkt, irgendwas ist. Aber ich dachte halt auch, also ich war da auf einer relativ stressigen Schule am Internat und dachte, ja, gut, man hat halt mal Kopfschmerzen. Ich habe zu wenig geschlafen, ich habe zu viel Stress, ich habe zu wenig getrunken, was man so denkt.
Ja.
Und erst 2020, also als ich 18 war, habe ich dann gemerkt, okay, das wird jetzt zu viel. Da war ich dann bei so 10 Tagen im Monat. Und da wollte ich dann was tun, aber 2020 ist man nicht wegen irgendwelchen Kopfschmerzen zum Arzt gegangen.
Stimmt, das ist die Corona-Zeit gewesen, der Anfang der Corona-Zeit.
Genau. Ja, also da habe ich das dann gemerkt, aber bis ich dann mal wirklich zum Arzt damit gegangen bin, sind nochmal 2 Jahre vergangen.
Und dann war relativ schnell klar, dass die Diagnose chronische Migräne lautet, oder hat das dann nochmal länger gedauert?
Die Diagnose Migräne war dann sehr schnell da. Mhm. Also ich war beim Hausarzt, der hat gesagt, es ist wahrscheinlich Migräne, hat mich zum Neurologen überwiesen. Der hat gesagt, ja, es ist Migräne.
Ja.
Und damit war die Diagnose drin. Also ich habe dann noch ein MRT gemacht und so, aber eigentlich war das dann klar. Und da war es aber noch nicht chronische Migräne.
Mhm.
Ich hatte dann sehr lange so diese 10 Tage im Monat ungefähr. Und dann wurde es immer mehr und dann war es halt chronisch und dann, genau, gab es die chronische Migräne-Diagnose. Aber also der Schritt zwischen 10 und jetzt irgendwie 15, 20 Tage im Monat ist auch ein relevanter Schritt, also auch für die psychische Gesundheit. Ich glaube, da reden wir später nochmal drüber. Aber trotzdem hat mich das davor ja auch schon sehr doll beeinflusst.
Wie fühlt sich deine Migräne an? Was passiert da in deinem Körper, wenn du so einen Migräneschub hast?
Also so eine Migräneattacke lässt sich in unterschiedliche Phasen einteilen. Es fängt an mit so einer Vorphase, die kann auch mal 3 Tage dauern. Kommt bei mir selten vor, weil ich einfach so oft Migräne habe. Aber da merke ich schon, irgendwie geht's mir komisch. Stimmungsschwankungen, Heißhunger, komisches Körpergefühl, manchmal so erhöhte Reizwahrnehmung, Benommenheit, Müdigkeit, sowas. Und dann gibt es eine Aura-Phase. Aura haben nicht alle. Ich habe das bei manchen Attacken und bei vielen nicht. Aber wenn ich das habe, dann ist es Tinnitus, Sprachstörung, Schwindel, Kribbeln oder auch das, was man eher dann unter Aura kennt. So, dass ich irgendwie komische Sachen sehe, also Blitze oder Sternchen oder so. Genau, und dann fängt der Schmerz an. Das sind ja einfach sehr, sehr starke Schmerzen oft auch nicht. Also es gibt eigentlich die ganze Abstufung.
Aber du weißt es ja nicht, es beeinflusst dich ja trotzdem. Du weißt ja nicht, wie stark der Schmerz wahrscheinlich werden wird.
Genau, das weiß ich nicht. Ja. Es fängt manchmal leichter an, manchmal ist es auch direkt stark. Es ist so, man weiß nie, jede Attacke ist anders. Und die Schmerzen, ich kann das am besten beschreiben, wenn man sich so vorstellt, das ist jetzt ein bisschen brutal, aber wenn jemand mit einem Messer so in die Augen reinstechen würde oder manchmal auch irgendwie mit einem Pürierstab im Hirn rumpürieren. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr aggressiv und auch schwer wegzuignorieren.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann habe ich noch andere Symptome in dieser Phase. Also mir ist oft übel. Viele Leute müssen sich auch übergeben. Das habe ich nicht, zum Glück. Weiterhin irgendwie Sprachstörungen, Koordinationsschwierigkeiten. Das ist auch alles, also das sind meine Symptome, das ist super individuell. Ich habe da auch nochmal irgendwie spezifischere Diagnosen, was das dann genau ist, aber das gehört alles zur Migräne dazu.
Auf jeden Fall zu deiner Migräne. Ne?
Genau, ja. Und dann, das dauert, also die Schmerzen mindestens 4 Stunden, aber halt auch mal 3 Tage. Es ist auch schon passiert, dass das dann noch länger geht. Das gibt dann da nochmal eine eigene Diagnose für, das heißt dann Status Migrinosus. Das bedeutet einfach, wenn so eine Migräneattacke nach 3 Tagen nicht vorbei ist, dann helfen normalerweise auch nicht mehr so die Schmerzmittel, dann muss man da anders gegen vorgehen. Genau, und wenn die dann vorbei sind, oft durch Schmerzmittel oder auch einfach durch die Zeit, dann habe ich noch so diese Zeit danach, das gehört auch noch zur Attacke für mich dazu, also da war der Körper ja in einem extremen Stressmodus irgendwie und dann bin ich schon auch mal so 2, 3 Tage echt richtig müde und komme kaum aus dem Bett und so, ohne dass ich dann Schmerzen habe, aber das gehört auch noch zur Migräne dazu.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Genau.
Und du bist jetzt schon auch darauf eingegangen, zum Teil, wie oft hast du diese Schmerzen, also wirklich diese, was heißt wirklich Migränetage? Du hast ja gesagt, es kann bis zu 3 Tagen vorher beginnen. Ich kann mir vorstellen, es sind auch 3 Tage, in denen man mit den Gedanken schon bei der Migräne einfach ist. Und wie laufen dann so Migränetage bei dir ab? Wie gestaltet sich der Tag dann?
Also das Chronische heißt ja eigentlich, dass jeder Tag irgendwie ein Migränetag ist. Mhm. Es ist nicht jeder Tag ein Schmerztag.
Mhm.
Chronisch heißt wirklich, ich habe mindestens 15 Tage im Monat Schmerzen. Das habe ich jetzt seit 1,5 Jahren. Davor war es ein bisschen weniger.
Mhm.
Und wenn man jetzt mal rechnet, 15 Tage, dann bleiben ja nur noch 15 andere Tage übrig.
Ja.
An denen habe ich immer irgendwelche anderen Symptome auch. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich gar keine Migräne Symptome auf irgendeine Art habe, also von irgendeiner dieser Phasen.
Mhm.
Und in diese 15 Tage zählen aber auch Tage, wo ich leichte Schmerzen habe. Also die zählen auch als Schmerztage.
Ja.
Was ich auch irgendwann mal lernen musste, dass das auch nicht normal ist, meistens irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen zu haben, sondern der Normalzustand ist eigentlich, dass man keine Schmerzen hat.
Mhm.
Das war mir irgendwie gar nicht bewusst
mhm.
früher. Genau, und das heißt, es ist voll schwer zu sagen, an den leichten Schmerztagen, das habe ich nicht so oft, meistens ist es dann doch doller, aber da würde man mir das jetzt nicht anmerken. Also ich mache einfach normal weiter und mache es ein bisschen ruhiger, aber ich mache eigentlich generell mein ganzes Leben so ein bisschen ruhiger.
Ja.
Und meistens sind es so mittelschwere Schmerzen, die kriege ich mit Medikamenten unter Kontrolle, muss ich aber darauf achten, dass ich nicht zu viele Medikamente nehme. Und ich bin schon eingeschränkt, also da würde ich nicht ins Theater gehen meistens.
Ja.
Ich würde nicht was Sportliches machen. Ich würde vor allem nicht alleine länger rausgehen, weil ich halt dann nicht weiß, wie schlimm das noch wird. Also ich weiß ja vorher nicht, ob es noch doller wird.
Ja.
Genau, und dann gibt es noch die schweren Attacken.
Mhm.
Das sind so 3 bis 4 im Monat bei mir.
Mhm.
Da geht wirklich gar nichts. Also da sage ich auf jeden Fall alle Verabredungen ab. Ich bin im Bett, ich mache mein Rollo runter, ich mache mir einen Kühlakku auf den Kopf, ich nehme Schmerzmittel, ich probiere irgendwie mich abzulenken, also manchmal geht dann noch, dass ich irgendwie stricke oder so, weil auch irgendwie 3-4 Mal im Monat ist ja ungefähr jede Woche, also
ja.
Da muss ich ja auch irgendwie einen Umgang mit haben. Genau, und ich habe mir das in den letzten Jahren so eingerichtet, dass ich dann trotzdem noch irgendwie Sachen mache, auch mit Schmerzen, weil sonst hätte ich ja nur ein halbes Leben.
Ja.
Genau, und dann höre ich irgendwie leise Hörbücher oder es gibt Leute, mit denen ich dann auch noch telefonieren kann.
Mhm.
Genau, aber an den wirklich schweren Tagen habe ich das auch manchmal, dass ich dann so Lähmungserscheinungen habe und mich auch einfach mal eine Dreiviertelstunde gar nicht bewegen kann und dann einfach nur liege.
Mhm.
Und das ist dann halt auch auf jeden Fall viel aushalten.
Ja.
Ja.
So wie du das erzählt hast, stelle ich es mir sehr schwierig vor, da irgendwie Alltag, Freundinnen, Job unter einen Hut zu bekommen. Was sind für dich die größten Einschränkungen im Alltag oder generell mit der Krankheit?
Also ich glaube, das Größte ist, wenn ich so rauszoome, auf jeden Fall, dass das meine ganzen Lebensentscheidungen beeinflusst. Also ich habe schon 2 Studiengänge abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das geht nicht. Also mein letztes Studium war ein Lehramtsstudium und dann ist die Migräne so chronisch geworden. Ich habe gemerkt, okay, Migräne wird immer ein Teil von meinem Leben sein und mit Migräne, mit Kindern arbeiten, es geht nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es eh schon so ein belastender Job ist.
Ja.
Und genau, das heißt, ich muss irgendwie diese Entscheidung treffen und die Migräne mit einbeziehen und nicht nur, worauf ich Bock habe.
Mhm.
Genau, ich glaube, das ist so das, was am größten ist, aber auch alltäglich, also es beeinflusst, wie viele Leute ich kennenlernen kann zum Beispiel. Ich habe das ja jetzt auch schon seit meiner Jugend, also ich hatte nie eine Phase, wo ich vielleicht mal auf Partys hätte gehen können oder so dieses, was man sich so vielleicht vorstellt unter so einer Jugend in Berlin, gab es für mich nicht.
Ja.
Ich bin alleine zu Hause sehr oft.
Mhm.
Und dadurch habe ich mir das irgendwie auch schön gemacht, zu Hause zu sein. Also ich verbringe sehr viel Zeit auch gerne mit mir selbst, aber auch, weil ich nicht so richtig eine andere Wahl habe. Und in meinen Beziehungen passiert es natürlich auch, dass ich halt dauerhafte Bedürfnisse habe, wo mir auch andere Leute bei helfen müssen. Und es verschiebt so ein bisschen die Dynamiken, weil ich einfach ja eine chronische Erkrankung habe.
Ja.
Das heißt, man muss mich mehr mitdenken als andere Menschen. Beziehungsweise man muss meine Migräne mitdenken. Das ist fast, als wär da immer noch eine Person dabei.
Ja.
Und das schränkt natürlich auch ein, was für Aktivitäten ich überhaupt machen kann. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht auf ein Festival fahren oder so. Oder ich kann, ja, wie gesagt, so Partys gehen nicht. Größere Menschengruppen generell sind ziemlich schwierig für mich. Und es kann halt immer sein, dass ich kurzfristig absage. Genau, und das beeinflusst meine ganzen Beziehungen. Also es beeinflusst auch, mit wem ich befreundet sein kann. Aber jetzt nicht unbedingt, also ich glaube, jeder hat ja so Leute, mit denen er gut befreundet sein kann und andere, mit denen er nicht gut befreundet sein kann. Und ich habe mir eigentlich einen sehr schönen Freundeskreis aufgebaut, wo das gut funktioniert und wo da auch Verständnis für ist. Und ja, du hast jetzt nach den Einschränkungen gefragt, aber es ist eigentlich auch eine schöne Sache, dass ich so einen sehr, sehr achtsamen, liebevollen Freundeskreis dadurch jetzt habe.
Ja. Schön, dass du es so ins Positive, dass du das Positive daran auch sehen kannst, habe ich gerade gedacht, weil Einschränkungen sind es ja trotzdem, aber dass daraus vielleicht es doch Komponenten gibt, die einfach gut tun, die wertvoll sind, die du auch als solche wahrnimmst.
Ja. Und beruflich ist es, also ich hatte jetzt schon über das Studium geredet.
Ja.
Ich bin ja eigentlich auch jung, aber erwachsen irgendwie. Und es wäre schon schön, wenn ich mich irgendwie finanzieren könnte langsam. Mhm. Das ist echt schwierig. Also ich habe jetzt gerade, kriege ich Bürgergeld.
Mhm.
Davon lässt es sich nicht so mega gut leben, aber es geht. Und ich habe jetzt ab Mai einen Job und bin total gespannt, wie das wird. Also ob ich das überhaupt hinkriege. Ich glaube schon, aber wer weiß. Sehen. Genau.
Ja,
und da gibt es natürlich irgendwie auch immer Phasen, in denen es dann mehr oder weniger schlimm ist. Und es wird für immer irgendwie meine Berufswahl ja beeinflussen.
Mhm.
Und gerade jetzt als Mensch, ich bin noch unqualifiziert für irgendwas. Das heißt, ich kann noch nicht so, gefühlt kann ich noch nicht so entspanntere Jobs machen. Die typischen Jobs wären Babysitten, Nachhilfe, Einzelhandel, Gastronomie, davon fällt das meiste für mich überhaupt schon raus. Also das geht halt einfach nicht.
Du hast vorhin auch sehr offen erzählt, dass die Schmerzen ja auch eine psychische Belastung sind, bis hin zu einer Depression. Und ich finde es total mutig, dass du das auch erzählst. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Also seit meiner Migränediagnose 2022 habe ich halt echt ganz schön viel probiert und immer wieder gehört, also so immer wieder Tipps bekommen, sowohl von Angehörigen, FreundInnen, fremden Menschen und halt medizinischem Personal. Und
was du
wirklich,
so machen kannst?
Was ich machen kann,
ja,
genau.
Ja.
Und habe sehr, sehr viel ausprobiert und ich dokumentiere die Migräne seit 2 Jahren oder so wirklich immer. Und ich sehe in diesem Kalender, es wird immer nur mehr und das ist natürlich super hart. Also ich habe ganz, ganz viel probiert. Und es hat nichts gebracht.
Da komme ich auch nochmal später dazu.
Ja, und damit ist es sehr, sehr schwierig umzugehen. Also es fühlt sich einerseits irgendwie wie so ein Scheitern an, aber es ist auch ja so hoffnungslos irgendwie. Und dann sind noch andere Sachen in meinem Leben passiert, so im privaten Umfeld, die mir sehr viel Energie noch geraubt haben. Und dann, ja, es ist irgendwie so letzten Sommer so weit gewesen, dass ich einfach keine Hoffnung mehr hatte, dass es irgendwann besser wird und nicht mehr mir vorstellen konnte, so weiterzuleben mit diesen konstanten Schmerzen. Also da war ich dann auch eher noch mal bei über 20 Tagen Schmerzen im Monat.
Wow.
Und da habe ich dann aber auch gemerkt, also bei chronischer Migräne konkret, also wirklich, es gibt so eine Grenze von 15 Tagen, ab dann nimmt das Risiko für Depressionen und für Angststörungen richtig, richtig doll nochmal zu. Und es ergibt für mich auch total Sinn.
Ja,
und
absolut.
Das ist dann halt bei mir auch passiert.
Ja.
Und dann, ja, habe ich mich irgendwie ganz leer und hoffnungslos gefühlt. Genau. Und bin dann schnell in die Klinik gegangen, zum Glück.
Ich wollte gerade fragen, wie bist du da wieder raus? Wie hast du die Kurve bekommen? Was hat dir geholfen?
Also diese Hoffnungslosigkeit war auf jeden Fall sehr deutlich eine emotionale Sache. Also ich konnte nicht mehr Hoffnung spüren, aber ich konnte noch Hoffnung denken. Ich konnte mir noch in meinem Kopf denken, okay, es muss ja irgendwie besser werden.
Ja.
Und ich habe zum Glück auch genug Wissen darüber gehabt, über psychische Erkrankungen und so, um zu checken, okay, das ist jetzt gerade auch, also so diese Gedanken, diese Gefühle sind auch Teil von einer Erkrankung. Und dementsprechend muss man da ja auch irgendwie was tun können. Und deswegen, ich hatte irgendwie auch Leute in meinem Umfeld, die schon mal in der Klinik waren und so, und dann mit denen geredet und bin sehr schnell drauf gekommen, dass ich das jetzt auch brauche, auch weil es für mich irgendwie gar keinen anderen Ausweg gab.
Aber das ist schon, also die meisten zögern ja sehr lange, bis sie in eine Klinik gehen, um sich behandeln zu lassen, was oft schade ist, weil man dort sehr fokussiert helfen könnte. Also gut, dass du da doch so sehr schnell die Erkenntnis hast. Aber gut, du warst natürlich auch schon in diesem Umfeld Ärzte, Therapeuten. Das war jetzt für dich kein neues Setting sozusagen.
Ja. Ja, und ich glaube, ich habe weniger gezögert, weil ich das Gefühl hatte, es gibt gerade eh keine andere Option. Und auch, weil ich irgendwie so ein Grundvertrauen hatte, dass das schon was wird. Auch weil in der Klinik, also im TWW, war auch ein Freund von mir schon mal und konnte mir dann irgendwie auch erzählen. Es hat natürlich auch die Angst so ein bisschen genommen.
Ja.
Genau, aber ich glaube, der größte Punkt war, dass ich mir halt gar keine andere Alternative vorstellen konnte und keine Energie hatte, mir irgendwas anderes auszudenken, was ich jetzt tun könnte. Und ich wusste so, dass ich echt Angst habe vor dem Gedanken, nicht weiterleben zu wollen und dass ich da jetzt schnell was gegen tun will.
Ja.
Weil ich halt irgendwie wusste, dass man schon was tun kann. Und da wusste ich, Normaltherapie tut's jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt was Fokussierteres und auch irgendwie, ich habe auch sehr gehadert mit Essen zum Beispiel. Ich habe es nicht hingekriegt, ich hatte nicht die Energie, mir Essen zu machen. Und so dieses, also der Alltag ging nicht mehr, es hat nicht mehr funktioniert. Und dann wusste ich, okay, da, selbst wenn die mir nicht helfen können, dann bin ich da immerhin mal und mir wird irgendwie was gekocht. Das hilft ja auch schon.
Also. Ja, du hast, das Kochen ist das eine, das Essen, aber wie gesagt, du warst in der psychosomatischen Klinik im Theodor-Wenzel-Werk. Wie lange warst du insgesamt dort?
Die normale 8 Wochen war ich da.
Ja. Und was hat dir der Aufenthalt dort gebracht? Wie hat er sich gestaltet? Also natürlich körperlich, Psychosomatik schaut sich ja immer Körper und Seele an, aber eben auch seelisch und mental.
Also ich würde sagen, es hat vor allem mit den Depressionen sehr, sehr doll geholfen. Mit der Migräne-Symptomatik nicht wirklich viel. Aber genau, also ich habe in den ersten 4 Wochen erstmal irgendwie so ein bisschen Lebensenergie und Hoffnung wiederbekommen. Hoffnung gar nicht, dass es besser wird, aber dass es jetzt gerade ein bisschen besser werden könnte oder so. Und das hat es auf jeden Fall auch erstmal gebraucht, um anzukommen. Und dann habe ich mit der Zeit auch so eine Lebenshoffnung wiederbekommen und auch nochmal gemerkt, okay, es gibt doch noch Dinge, die ich tun kann. Und außerdem, manche Leute haben auch einfach Glück. Also eigentlich alle Leute, mit denen ich rede, die mal chronisch Migräne hatten und jetzt weniger oder die es mal doller hatten und jetzt weniger. Wenn ich die frage, was ist eigentlich passiert, sagen die, ja, weiß ich nicht, es war dann einfach besser.
Ja.
Und das ist auch die Hoffnung für mich jetzt, dass ich denke, irgendwann ist es vielleicht auch einfach besser. Also es ist so eine komische Erkrankung irgendwie auch. Und es ist ja auch irgendwann einfach schlimmer geworden, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, woran es gelegen hat. Genau, und in der Klinik, ich glaube, ich habe mich irgendwie valide in dem gefühlt, dass es so schwer ist und weniger allein. Obwohl ich da jetzt gar nicht so viele andere Leute mit Migräne kennengelernt habe, habe ich gemerkt, okay, es ist irgendwie, andere Leute verstehen auch, warum das gerade so schwierig für mich ist. Ich glaube, ich habe mich immer so ein bisschen fertig gemacht. Warum funktioniere ich nicht? Wieso kann ich das jetzt nicht einfach machen? Wieso liege ich hier schon wieder faul im Bett rum oder so? Und ich bin viel, viel netter zu mir selbst geworden und auch gelassener. Und ich habe die Migräne so ein bisschen externalisieren können. Also so sagen, es gibt mich und dann gibt es meine Krankheit. Und die ist natürlich Teil von mir, aber es ist nicht das gleiche Wesen. Das hat total geholfen, auch mal wütend sein zu dürfen auf diese Krankheit, ohne dabei gleichzeitig wütend auf mich selbst zu sein. Und aber auch mal zuzuhören und liebevoll zu sein, ohne damit zu sagen, ich finde es okay, dass ich diese Schmerzen habe. Aber ich finde es verständlich, einfach weil es ist eine Krankheit. Ich kann dann sehen, okay, mein System reagiert gerade auf irgendwelche Reize so und so, weil in diesem System eine Krankheit drin ist.
Hm.
Anstatt dann irgendwie zu sagen, ja, ich bin jetzt gerade wieder viel zu empfindlich oder so.
Ja, du hast einfach auch keine Schuld daran. Ne?
Genau, ja. Ja.
Gab es Dinge während des Klinikaufenthalts, die dich im positiven Sinn überrascht haben?
Kunsttherapie hat mich überrascht. Also ich hatte das vorher noch nie und ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Es hat so doll geholfen.
Mhm.
Und auch Körper-Selbsterfahrung. Also ich glaube, die Gesprächstherapie einzeln, das kannte ich irgendwie schon. Und in der Gruppe, das fand ich auch sehr, sehr hilfreich. Aber ich konnte mir irgendwie was darunter vorstellen. Aber ich war überrascht, wie hilfreich diese weniger theoretischen Ansätze auch für mich waren.
Mhm.
Was Sinn ergibt, weil ich ein sehr verkopfter Mensch bin und mein Problem ja ein körperliches ist. Und deswegen war es irgendwie sehr hilfreich, auch körperlichere Therapien zu machen.
Mhm. Jetzt gehst du ja diesen Weg mit der Migräne schon ein paar Jahre. Und ich würde gerne noch mal über den Behandlungsweg mit dir sprechen. Was hast du alles ausprobiert in den letzten Jahren?
Ich habe, genau, klar, es hat bei, vor meiner Diagnose hat es mit Selbstmedikation angefangen. Also habe ich Ibu genommen, es hat gar nichts gebracht.
Mhm.
Aber ich habe es halt, also wahrscheinlich hat es ein bisschen Placebo was gebracht oder so, aber so richtig geholfen hat es nicht.
Natürlich keine Ibu 400, die wir in der Apotheke kaufen.
Ich habe Ibu 200 genommen.
Ach was?
Ja, weil ich war jung und klein, also bin ich zu ab. Und ich bin ohne Schmerzmittel eigentlich aufgewachsen.
Ja.
Und auch mit so einer Idee, dass Schmerzen einem immer was sagen wollen. Also es ist ja auch bei akuten Schmerzen korrekt. Und ich glaube auch bei Leuten, die keine chronische Kopfschmerzerkrankung haben, ist es sinnvoll, wenn sie Kopfschmerzen haben, nicht direkt Tabletten zu nehmen, sondern erstmal zu überlegen, habe ich genug getrunken, habe ich genug geschlafen, bin ich gerade gestresst, muss ich vielleicht mal durchatmen. Also da gibt es ja Sachen. Und das war mein Bild von Kopfschmerzen. Das bringt aber bei Migräne nichts. Also es bringt schon was, mal durchzuatmen, aber so nicht, um die Schmerzen zu lindern.
Mhm.
Genau, also damit hat es angefangen und nach meiner Diagnose habe ich erstmal unterschiedliche Schmerzmittel ausprobiert. Da gibt es migräne-spezifische Mittel, die heißen Triptane.
Mhm.
Habe ich einfach rumprobiert. Das eine hat zu viele Nebenwirkungen, das andere wirkt zu langsam, das andere wirkt gar nicht. Also da musste ich erstmal das Richtige finden. Und dann das ist so die Attackenbehandlung, also wie ich jetzt die Schmerzen behandle. Und dann gibt es halt den großen Bereich Prophylaxe. Also was kann ich tun, dass ich überhaupt gar nicht so viele Schmerztage habe?
Mhm.
Da habe ich Antidepressiva ausprobiert.
Die Migräne?
Wird da in einer kleineren Dosis, aber auch standardmäßig gegen Migräne verschrieben. Da habe ich auch unterschiedliche ausprobiert, hatte unterschiedliche Nebenwirkungen und bisher hat davon nichts gewirkt.
Mhm.
Dann habe ich die Antikörperspritze probiert. Das ist eine Spritze, also da gibt es auch unterschiedliche. Und das sind Antikörper gegen CGRP. Das ist ein bestimmter Stoff, der bei Migräne wichtig ist.
Mhm.
Und diese Antikörperspritze, genau, habe ich mir dann ein halbes Jahr lang einmal im Monat gegeben.
Mhm.
Dann, ja, so nicht-medikamentöse Sachen, Physiotherapie, Osteopathie, Akupunktur, Entspannungsverfahren, Psychotherapie. Und dann habe ich mal eine Zeit lang das heißt Cephali, das ist so ein Gerät, was man sich auf die Stirn klebt und es macht so elektrische Impulse in die Nerven, die da irgendwie relevant sind. Das kann man auch zur Attackenbehandlung und zur Prophylaxe benutzen. Da weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, es hat ein bisschen was gebracht, aber nicht genug.
Mhm.
Und jetzt gerade probiere ich Botox. Das gibt es tatsächlich auch gegen Migräne. Also auch wissenschaftlich und von der Krankenkasse übernommen und so.
Mhm.
Das setzt irgendwie darauf, die Nerven wieder, eigentlich die gleichen, auf die dieses Gerät auch ging, aber in die andere Richtung. Das geht darauf, die halt so ein bisschen zu betäuben eigentlich.
Und wie wird es angewendet? Auch gespritzt? Oder?
Auch gespritzt in die Stirn, in den Haaransatz, in die Kaumuskulatur und in den Nacken.
Also da, wo man auch oft verhärtet sein kann.
Genau, und da geht es tatsächlich nicht um die Muskelentspannung, sondern wirklich, geht ja auf die Nerven.
Ja.
Und da geht es genau darum, dass die Reizweiterleitung da irgendwie so ein bisschen abgemildert wird. Ich bin jetzt auch kein Mediziner, besser kann ich es nicht erklären.
Ja, aber es ist auch gut, weil Botox kennen die meist natürlich in einem anderen Zusammenhang. Ja. Und dass das gegen Migräne oder zur Linderung von Schmerzen, Migräneschmerzen auch angewendet wird, ist vielleicht noch nicht so bekannt. Ja, kann es nicht einschätzen. Wie war das so mit den Fachärztinnen? Hattest du immer das Gefühl, dass du auch ernst genommen wirst? Oder hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, du sitzt jemandem gegenüber, der sagt, ja gut, ich weiß jetzt nicht, was sie haben, wird schon weggehen oder egal wie, hast du dich immer ernst genommen gefühlt?
Ernst genommen genug, ja. Also ich hatte jetzt nie die Situation, dass jemand so war, ah ja, keine Ahnung, geh halt einfach wieder. Ich glaube, da haben die Leute schon ihren Job gemacht, aber ich sehe so aus, weil ich irgendwie ein junger Mensch bin und in Berlin unterwegs und ich habe bunte Haare und so, dass, glaube ich, nicht so richtig verstanden wurde, dass ich wirklich zum Beispiel nicht auf Partys gehe oder so. Also ich glaube, mit meinem Neurologen musste sich schon erstmal so eine Basis entwickeln, dass er versteht, wie eingeschränkt mein Leben wirklich ist. Weil ich glaube, es schon so dieses Bild gibt von, ah ja, wahrscheinlich schläfst du zu wenig und du hast zu viel Stress in der Uni und du gehst zu viel auf Partys oder du trinkst zu viel Alkohol. Und dann muss ich sagen, nee, also erstens, ich studiere gerade nicht wirklich. Zweitens, Schlafen ist das, wo ich am meisten drauf achte, weil ich weiß, dass ich da sehr empfindlich drauf bin. Drittens, auf einer Party war ich wirklich seit Jahren nicht mehr. Also so, das, ich glaube, das sieht man mir ja nicht an und muss das erstmal verstehen, dass ich schon ganz, ganz viel in meinem Alltag auch anders mache und trotzdem so viele Schmerzen habe.
Ja,
genau. Ich glaube, das ist das, was am meisten, wo ich am meisten so immer wieder erklären musste.
Ja, ja. Migräne hat ja in den letzten Jahren doch auch schon eine größere Aufmerksamkeit erfahren und damit auch eine höhere Akzeptanz, würde ich jetzt mal sagen. Dennoch glaube ich, dass sie oft noch unterschätzt wird oder auch mit gewöhnlichen, gelegentlichen Kopfschmerzen gleichgesetzt wird. Wie gehst du damit um? Wir haben es jetzt gerade im ärztlichen Kontext besprochen, aber auch in deinem Alltag, in deinem sozialen Umfeld. Gibt es Momente, in denen du dich nicht ernst genommen fühlst?
Ich habe ja vorhin schon beschrieben, dass ich mittlerweile eigentlich ein sehr schön kuratiertes soziales Umfeld habe. Wenn ich auf neue Leute treffe, auf jeden Fall ständig. Also das Typischste ist, ah ja, hast du schon mal das probiert? Und dann denke ich, ja, also ich habe das ja jetzt seit 10 Jahren fast. Habe ich seit 10 Jahren. Ich habe es schon mal gehört. Und wenn ich es nicht probiert habe, habe ich das mit Absicht nicht probiert. Und ich glaube, so diese Idee, dass man mir, wenn man mich gar nicht kennt, den lebensverändernden Tipp geben kann, das fühlt sich sehr, sehr blöd an, weil das so impliziert, dass ich keine Ahnung von meiner Erkrankung habe. Und ich verstehe das, dass Leute irgendwie helfen wollen oder auch, dass es dann einfach so ein Thema ist. Ah ja, du hast gerade gesagt, du hast Migräne, dann ist es jetzt unser Gesprächsthema. Wenn ich eigentlich gar nicht, ich habe es gesagt, weil ich bitte möchte, dass wir das Licht mal dunkler machen oder so. Genau, also das ist auf jeden Fall schwierig. Und sonst auch mit den Leuten, die mich schon ganz gut kennen, muss ich richtig darauf achten, wie ich meine Bedürfnisse einfordere, damit es ankommt, dass es gerade nicht nur ein Wunsch ist, sondern tatsächlich ein Bedürfnis von mir. Auch wenn es zum Beispiel um so gemeinsame Pläne geht, also wenn wir drüber reden in meinem Umfeld, wie wollen wir eigentlich Silvester feiern, ist das kein Wunsch von mir, dass ich mit weniger Leuten feiern will, sondern wenn wir mit mehr Leuten feiern, kann ich nicht dabei sein. Und das muss ich gut erklären, damit es ankommt. Und das verstehe ich auch. Also ich glaube, man kann sich ja nicht in alle Leute so reinversetzen.
Ja.
Und da muss ich halt irgendwie für mich dann so einstehen auch.
Was würdest du dir im Umgang mit chronischen Erkrankungen wie deiner wünschen, gerade von Menschen, die selbst nicht betroffen sind?
Das eine ist, das habe ich schon mal erwähnt, aber nicht davon ausgehen, dass Leute, die gesund aussehen, gesund sind.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man das genau realisieren kann, aber zum Beispiel, wenn ich in der Bahn sitze, ich brauche oft einen Sitzplatz. Weil ich oft Migräne habe und damit ist Stehen einfach blöd. Und ich gebe diesen Sitzplatz trotzdem frei, wenn jemand kommt, der so aussieht, als würde er einen Sitzplatz brauchen. Aber da sitzen auf jeden Fall Leute, die keinen Sitzplatz brauchen. Und ich sehe nicht so aus. Und ich suche mir dann halt den nächsten. Laufen ist dann nicht das Problem, aber stehen ist das Problem. Also ich kann dann viel leichter als jemand, der irgendwie mit Krücken läuft, kann ich einfach quer durch die Bahn und zum nächsten Sitzplatz gehen. Aber ich glaube so, ja, erstmal so davon ausgehen, dass es immer sein könnte, dass man jemandem nicht ansieht, dass die Person eine Krankheit hat, auch in diesem ernst genommen werden. Also ich glaube, wenn ich das sage, dann möchte ich gerne, dass es auch einfach gehört wird, ohne dass ich das mehrfach wiederholen muss oder so. Ja. Dann passiert es schon oft, dass Leute noch Migräne sagen und sie haben eigentlich Kopfschmerzen und das so als Synonym verwenden. Und das ist schade, weil das heißt, dass die Leute, die Migräne haben, dass dann Leute hören, ich habe Kopfschmerzen und es ist einfach was anderes. Ja. Und auch Kopfschmerzen sind richtig blöd. Ich wünsche auch niemandem Kopfschmerzen zu haben und Kopfschmerzen sind ja auch ein Symptom von meiner Migräne. Aber es kennt eben nicht jeder Migräne-Kopfschmerzen und diese ganze Erkrankung. Und das heißt auch, dass wenn ich sage, was der Fall ist, ich habe Migräne, dass das schon auch oft so als Ausrede gesehen wird, weil das viele Leute als Ausrede benutzen. Und das finde ich schade, weil das so ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus dem, was es eigentlich ist, so rausnimmt, wenn man das andauernd verwendet, wenn es das gar nicht ist.
Ja, ja.
Und das Letzte ist, so gesellschaftlich würde ich mir irgendwie weniger Individualismus wünschen und mehr aufeinander achten und füreinander da sein. Und ich glaube auch, so ein Bild haben, dass ich nicht gefragt werde, und was arbeitest du gerade oder so, sondern dass irgendwie mehr auf den Menschen geguckt wird, weil es fühlt sich so defizitär an irgendwie, wenn ich dann sagen muss, ja, also ich bin chronisch krank und ich arbeite gerade nicht und ja, ich habe jetzt auch schon zweimal mein Studium abgebrochen und egal aus welchen Gründen, sollte das einfach okay sein und nicht so, so ein bisschen als Verlierer oder so sich anfühlen. Und ich glaube, das ist was, wo ich irgendwie in mir ganz viel arbeiten muss, damit klarzukommen von diesem gesellschaftlichen Bild von Fortschritt und Leistung und so, dass ich da halt einfach nicht reinpasse. Und ich glaube, das würde nicht nur chronisch Kranken und Behinderten, sondern allen Menschen helfen, wenn wir weniger irgendwie auf Leistung und Fortschritt gucken würden, sondern wieder mehr so auf dieses Menschliche und auf das Miteinander.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt mit einer chronischen Erkrankung ist. Wer finanziert denn die Medikamente bzw. die Therapien? Übernehmen das in der Regel die Krankenkassen, auch jetzt zum Beispiel unabhängig von der Höhe des Einkommens? Du hast berichtet, dass du gerade Bürgergeld beziehst, aber auch sonst als, ich sage jetzt mal, ganz gewöhnlicher Kassenpatient, Patientin. Wie läuft das ab und stellen sich dir an dieser Stelle auch so bürokratische Hürden, zum Beispiel bei Anträgen für Rezepte eben bei den Krankenkassen?
Das läuft eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Mit privaten Krankenversicherungen kenne ich mich gar nicht aus.
Du bist also gesetzlich
dazu
versichert.
Dazu kann ich nichts sagen. Ich muss da jetzt gar nichts beantragen. Das macht mein Neurologe eigentlich. Ich muss natürlich Zuzahlungen machen zu allem. Das gibt's ja immer. Aber ich kriege auf jeden Fall deutlich günstiger Schmerzmittel als jemand, der einfach in die Apotheke läuft und Schmerzmittel kauft. Trotzdem kostet eine Packung Schmerzmittel halt irgendwie trotzdem noch so 5 Euro für mich. Die Spritzen haben 10 Euro gekostet, aber immer für 3 Monate. Also es ist in einem Rahmen, aber es kostet halt trotzdem Geld. Und dann so besondere andere Therapien, also zum Beispiel Osteopathie oder Akupunktur oder so, da kriege ich teilweise Zuschüsse von der Krankenkasse. Das geht zum Glück mittlerweile relativ einfach. Das muss ich einreichen und kriegst so wie bei irgendwie einer Zahnreinigung oder so. Also kriegt man dann zurück. Trotzdem ist das alles, was ich irgendwie machen muss, natürlich schwierig für mich.
Ja.
Weil ich einfach weniger Lebenszeit habe, in der ich so Dinge tun kann. Den Klinikaufenthalt musste ich ja auch teilweise bezahlen. Also natürlich nicht annähernd so viel, wie er in echt kostet. Das meiste bezahlt natürlich die Kasse. Aber wenn man kaum Geld hat, fällt es natürlich trotzdem auf.
Was sind es pro Tag? 10 Euro? Ich
weiß 10 Euro, genau.
Naja, und dann auf 8 Wochen hochgerechnet.
Ja, das hat zum Glück dann meine Mutter übernommen. Aber das Privileg hat ja auch nicht jeder, dass das gehen würde. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich noch nach der Psychosomatik im gleichen Kalender ja noch in der Schmerzklinik war. Das musste ich dann nicht mehr bezahlen, weil das wird irgendwann, ich glaube, nach 28 Tagen muss man keine Krankenhausaufenthalte mehr bezahlen. Also das macht dann komplett die Kasse oder irgendwer anders, ich weiß es nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht, müssten wir mal recherchieren.
Genau, aber ich glaube, finanziell ist der größte Einfluss tatsächlich, dass ich halt Schwierigkeiten habe, Geld zu verdienen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, die Seite, von der es schwieriger ist.
Die größere Hürde sozusagen.
Genau.
Was tut dir im Alltag besonders gut? Was hilft dir?
Pausen zwischen allem. Auch zwischen, wenn ich alleine bin, denke ich immer, ich brauche keine Pausen. Was Quatsch eigentlich. Also wenn ich gekocht habe und danach arbeiten will, brauche ich trotzdem eine Pause dazwischen. Dann, was ich immer dabei habe, ist eine Sonnenbrille, geräuschunterdrückende Kopfhörer und Schmerzmittel und so Tigerbalm und so. Also ich habe so eine kleine Erste-Hilfe-Migränetasche immer dabei. Das hilft mir auch total, so den Stress rauszunehmen, weil ich weiß, ich habe immer Schmerzmittel dabei. Genau, und halt auch einfach, dass ich die Reize so ein bisschen abschirmen kann. Genau, habe ich ja schon erwähnt, aber viel Zeit alleine, um mich so zu regulieren und aus Stress rauszukommen und so, hilft auf jeden Fall auch.
Auch mit Strategien, Maßnahmen, die du während des Klinikaufenthalts oder während der Therapie gelernt hast?
Auf jeden Fall. Also es gibt so Atemübungen, die mir ganz gut helfen. Und ja, also vor allem habe ich ja schon erwähnt, dass die Kunsttherapie mir sehr gut getan hat. Und das mache ich auch weiterhin viel, dass ich einfach aus diesem Denken rauskomme und halt Kunst mache stattdessen. Genau. Und mit meiner Zimmernachbarin in der Klinik habe ich immer getanzt, morgens und abends. Das hilft auf jeden Fall auch, um so ein bisschen aufgebauten Stress rauszuschütteln.
Eine schöne Vorstellung. Und du hast zwar auch jetzt schon mindestens zweimal gesagt, dass du einen sehr schönen Freundeskreis dir geschaffen hast. Wie können Freunde, deine Familie, wie können die dich unterstützen?
Wenn wir gemeinsame Dinge planen, die Migräne mitdenken, fast als wäre es auch ein Teil von einem Freundeskreis.
Du hast da nämlich im Vorgespräch einen Satz gesagt, der ist bei mir hängen geblieben. Mich gibt's nicht ohne Migräne.
So ist es, genau. Ja. Also auch, ich glaube, das ist was, was ich immer mal wieder erwähnen muss, aber so dieses auch Tage, an denen ich jetzt nicht Schmerzen habe, habe ich noch die Migräne.
Ja.
Und das ist immer ein Doppelpack. Also wenn man meine Migräne nicht, wenn man mit der nicht klarkommt, dann kann man nicht mit mir befreundet sein. Also es ist schade dann, aber es geht nicht.
Ja.
Und sobald ich jemandem ein bisschen näher komme, also wenn wir uns mehr als irgendwie dreimal gesehen haben auf einer freundschaftlichen Ebene, ist es schon so weit, dass die Migräne dann ein Teil von wird. Also mit fast fremden Leuten sage ich dann ein Treffen einfach ab, wenn ich Migräne bekomme, aber ich habe zu oft Migräne, um dann Treffen abzusagen. Das heißt, man wird mich mit Migräne, also auch mit Migräne-Schmerzen mitbekommen. Und deswegen ist es halt auch schön für mich. Das ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Zum Beispiel, wenn wir ins Theater gehen, gucken, gibt es da Strobolicht, weil das ist so ein Triggerfaktor für mich. Oder wenn ich auf ein Konzert gehen will, gucken, wo ist das eigentlich? Wie ist da so die Situation? Kann man da mal zwischendurch rausgehen? Wie voll wird es da? Wie viele Leute passen in die Halle? Also deswegen gehe ich dann auch kaum zu sowas. Aber wenn ich das mal will, dann muss ich das alles raussuchen. Und das hilft mir auf jeden Fall, wenn Freundinnen von mir das ein bisschen mit übernehmen. Also nicht sagen, ja, deine Migräne, dein Job, sondern so wieder so dieses gesellschaftlich weniger individualistische Denken, sondern sagen wir achten da zusammen irgendwie drauf. Genauso wie bei sichtbaren Behinderungen, wenn wir was machen wollen und wir haben jemanden im Rollstuhl dabei, achten wir natürlich drauf, dass es ein rollstuhlgerechter Ort ist, wo wir hingehen. Und genauso wünsche ich mir das mit der Migräne. Also das wird ja auch nicht immer gemacht, ne? Aber das wünsche ich mir da. Und bei der Migräne wünsche ich mir genauso auch, das irgendwie mitzudenken und dann halt auch zu fragen, was brauchst du da? Oder auch, ich weiß, dass zum Beispiel regelmäßiges Essen für mich wichtig ist. Und das wissen meine Leute dann auch und wissen, okay, wenn wir irgendwie uns von 12 bis 15 Uhr treffen, dann werden wir was essen. Und da kümmere ich mich auch mit drum. Das denke ich dann auch mit und so. Genau, dann von Leuten, mit denen ich jetzt nicht so eng bin, also die ich vielleicht noch nicht so gut kenne, wünsche ich mir, das habe ich auch schon erwähnt, aber so diese Themen, die man so fragt, so ein bisschen anzupassen. Also vielleicht einfach fragen, womit beschäftigst du dich gerade, anstatt was arbeitest du eigentlich oder studierst du? Damit ich nicht wenn ich dann doch mal irgendwie bei einer Veranstaltung mit mehr Leuten bin, damit ich nicht 15 Mal erklären muss, ja, also ich arbeite gerade nicht und so. Und die Tipps runterfahren. Also ich weiß, dass Leute, die sich um mich Gedanken machen, mir gerne auch dann mal Sachen schicken, wenn sie was Neues über Migräne lernen. Aber es hilft mir, wenn Leute das entweder einfach nicht machen oder wissen, in was für Momenten und zu was für Themen ich da offen für bin und wo nicht. Und im Zweifel halt einfach nachfragen, hey, ich habe was über Migräne gelesen, kann ich dir das schicken? Weil ich habe das Gefühl, es ist voll der neue, coole Ansatz oder so. Also ich profitiere natürlich auch davon, wenn mir mal Tipps gegeben werden, aber von den meisten, wie gesagt, einfach nicht.
Also weniger diese gut gemeinten Ratschläge von vermeintlichen ExpertInnen.
Und da gibt's ja auch nochmal unterschiedliche Seriositätsgrade und diese Arbeit auch mit übernehmen. Also wenn du jetzt auf Facebook einen Post gesehen hast, dass man Migräne wegkriegt, wenn man die Füße in kaltes Wasser hält, google das doch einfach mal und lies nach, woher das kommt. Das ist halt irgendwas so.
Ja.
Wenn du jetzt eine Studie gehört hast in einem Podcast, wo es über Migräne ging und das war voll cool, dann hast du nachgelesen und das war der Wissenschaftler und das. Und das ist voll der neue Ansatz und wir haben letztens über was geredet, was damit sogar zu tun hat. Natürlich kannst du mir das schicken, aber so ein bisschen mitdenken, dass ich halt irgendwie viele Leute, also dass ich ja die Person mit Migräne habe, deswegen kriege ich ja von vielen Leuten irgendwie Sachen und dass es halt auch Arbeit ist, sich da reinzudenken und auch blöd ist, wenn man immer Sachen bekommt, das fühlt sich manchmal an wie so Aufträge, so, ah, du hast immer noch Migräne, guck mal, mach doch jetzt einfach das. Und es ist halt nicht meine Schuld und es ist auch nicht mein Job, meine Migräne wegzukriegen, den ich mir jetzt ausgesucht hätte. Natürlich probiere ich das, aber ich möchte das Gefühl haben, dass ich lieb gehabt werde und wertvoll bin, egal wie ich mich zu meiner Migräne verhalte, weil das ist ja was einfach gegeben ist.
Ja, auch, dass man dir schon auch zutraut, dass du in der Lage bist, dich selber darum zu kümmern, dass du Behandlung erfährst.
Ja.
Was würdest du sagen, wo stehst du heute so körperlich und psychisch?
Körperlich, da wo ich vor einem Jahr auch stand, fast.
Ich muss kurz sagen, weil die HörerInnen sehen dich ja nicht. Du siehst wirklich fit aus, du siehst gesund aus, vor mir sitzt ein junger Mensch. Es ist schon so, man sieht dir die Krankheit nicht an. Das ist so. Es ist auch ja oft auch das, ich sag jetzt mal bewusst, das Dilemma auch mit psychischen Erkrankungen.
Ja.
Habe ich ein körperliches Gebrechen, vielleicht habe ich mir den Arm gebrochen oder ich gehe an Krücken, wie du es vorhin auch im Zusammenhang mit der S-Bahn beschrieben hast, dann sieht man mir an, dass ich gerade eingeschränkt bin. Habe ich aber eine psychische Erkrankung oder wie du eine chronische Erkrankung, die man einfach nicht zwangsläufig sieht, dass einem dann oft so ein bisschen die Akzeptanz fehlt im gesellschaftlichen Umfeld. Ne?
Ich glaube auch die zu verstehen, was die Ernsthaftigkeit ist. Also wenn ich hier irgendwie lächelnd vor dir sitze und erzähle, ja, ich hatte jetzt gerade wieder Migräne und so. Natürlich, ich glaube, man kann das auch emotional viel schlechter verstehen, wenn man es nicht sieht. Wir verstehen ja ganz viel auch visuell, wenn wir Leute angucken. Genau, und ich sehe nicht sehr anders aus, wenn ich eine starke Migräneattacke habe. Man sieht es mir nicht an. Man sieht es mir dann vielleicht an, weil ich einen Kühlakku am Kopf kleben habe. Oder weil ich so ein bisschen das Gleichgewicht mal verliere oder Koordinationsschwierigkeiten habe. Aber meistens moderiere ich das dann auch und sage, ich kann gerade meine Tabletten hier nicht rauskriegen. Ich habe gerade keine Koordination. Kannst du mir das mal bitte rausmachen oder so? Genau, also körperlich, ich habe gerade 15 bis 20 Tage im Monat Migräne. Ich habe zum Glück auch durch die Schmerzklinik, die haben mir da ganz gut geholfen, mich noch mal besser auf Schmerzmittel einzustellen. Also ich habe gerade einen ganz guten Umgang damit, wann nehme ich Schmerzmittel, wann nicht und welche und so. Und psychisch geht es mir tatsächlich ganz gut gerade. Also da hat mir das TWW auch total doll geholfen.
Die Psychosomatik dort.
Genau. Weil ich glaube, ich habe so eine Gelassenheit irgendwie auf die Migräne bezogen entwickelt. Und bevor ich da hingegangen bin, konnte ich mir es nicht vorstellen, dass ich da wirklich hinkommen könnte. Aber irgendwie auch so eine Akzeptanz, weil ich eh keinen anderen Weg habe. Und ich glaube, ich hatte immer so einen Widerspruch in mir, wenn ich es akzeptiere, heißt es, ich probiere nicht mehr was dagegen zu tun und dann habe ich das ja für immer und das kann ich ja nicht akzeptieren und deswegen kann ich es nicht akzeptieren. Und ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen akzeptiert, diese Ambivalenz da drin und gleichzeitig zu sagen, das ist einfach jetzt so und ich probiere trotzdem was dagegen zu tun. Aber nicht bei jeder einzelnen Migräneattacke so einen starken Widerstand zu spüren, weil das halt auch ganz viel Kraft raubt, sondern zu sagen, ah ja, okay, das ist jetzt so.
Ist jetzt da.
Ja.
Was, also vor mir sitzt du auch und ich habe das Gefühl, du bist ein unglaublich positiver Mensch, also strahlst du auch absolut aus. Und was gibt dir Hoffnung?
Was ich vorhin schon meinte, so vielleicht habe ich auch einfach irgendwann Glück und es ist weg, ohne dass ich jetzt was Bestimmtes getan habe. Und woran ich im TWW auch ganz doll gearbeitet habe, zu sehen, dass ich, auch wenn die Migräne ganz genau so bleibt, wie sie ist, ein schönes Leben haben kann und es auch leben möchte. Mhm. Ich glaube, das war für mich das Allerwichtigste tatsächlich in der Klinik auch, weil wenn ich so viel ausprobiere und nichts hilft, ist es schwer zu glauben, dass noch irgendwas helfen kann. Und es ist sehr viel leichter zu glauben, dass das Leben trotzdem schön sein kann. Mhm. Und ich glaube, da ja, habe ich irgendwie die Hoffnung, dass wir das doch gesellschaftlich noch mal besser hinkriegen, füreinander da zu sein oder zumindest ich das so in meiner Bubble mir so aufbauen kann. Ja, und dass dann doch immer irgendwann wieder der Sommer kommt.
Ist das auch was du anderen mitgeben würdest wollen, die selbst mit Migräne leben, vielleicht auch noch auf der Suche nach Hilfen sind?
Ich würde auf jeden Fall ja sagen, wenn man da nicht mehr dran glauben kann, kann man vielleicht noch im Kopf dran denken und dann sich halt irgendwie Hilfe suchen. Und auch, ich würde auf jeden Fall auch Leuten empfehlen, tatsächlich auch ziemlich offensiv auszusprechen, was gerade passiert in seinem Umfeld und auch bei professionellen Leuten, die einem helfen sollen. Und wirklich sagen, weil man sieht es mir nicht an, sagen, hey, so, ich bin jung, ich sehe gesund aus, aber ich kann gerade das Haus nicht verlassen oder jedes Mal, wenn ich in die Uni gehe, muss ich danach 3 Tage im Bett liegen oder ich habe jetzt 2 Nächte nicht geschlafen, weil ich so dolle Schmerzen hatte. Also wirklich, auch wenn es dann irgendwie, ich kenne viele Leute mit Migräne, denen es irgendwie sehr schwer fällt, das in der so gravierend, wie es ist, auszusprechen. Aber es hilft auf jeden Fall, um dann auch die Hilfe zu bekommen, die man braucht, weil Leute das nicht verstehen können, die nicht dabei sind. Und meistens sind in den schlimmsten Momenten keine Leute dabei. Also muss man das erzählen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, ich bin ja auch in einer Selbsthilfegruppe. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das hilft mir total. Also auch irgendwie einfach andere Betroffene finden und sich vernetzen. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Da kann man zum Beispiel bei die Migräne-Liga gucken. Die haben so ein Verzeichnis von Selbsthilfegruppen oder die haben ein Netzwerk von Selbsthilfegruppen. Und auseinanderdröseln, dass man nicht schuld ist an einer Attacke. Das ist, für mich war das sehr, sehr schwierig, weil ich ja aufgewachsen bin und ich glaube, das ist normal. Mit einem, wenn ich Schmerzen habe, dann ist das, weil das und das passiert ist oder so. Und bei Migräne habe ich Schmerzen nicht, weil ich irgendeinem Trigger ausgesetzt wurde, sondern ich habe die Schmerzen, weil ich diese Krankheit habe. Und der Trigger hat es nur ausgelöst, aber das ist nicht der Grund, deswegen bin ich auch nicht schuld. Also wenn ich jetzt letzte Nacht nur 6 Stunden geschlafen habe und dann habe ich Migräne, habe ich sie trotzdem nicht verdient und ich bin trotzdem nicht schuld. Auch wenn ich den Grund irgendwie verstehe, aber der eigentliche Grund und die eigentliche Schuld liegt in dieser Krankheit, die halt in meinem Gehirn sitzt. Da kann ich ja gar nichts, kann ich nichts für. Und das hilft mir auf jeden Fall, auch friedlicher mit mir zu sein, was insgesamt auch hilft, irgendwie glücklicher zu sein dann.
Ja. Wir sind am Ende des Gesprächs schon angelangt. Haben wir einen Aspekt vergessen? Haben wir über einen wichtigen Aspekt nicht gesprochen, den du aber den ZuhörerInnen sehr gerne noch mitgeben möchtest? Ich glaube, da war jetzt unglaublich viel dabei. Wir werden die Adresse, die du auch gerade genannt hast, auch nochmal in den Shownotes dann einblenden. Internetadresse, auch wo man eine richtige Selbsthilfegruppe finden kann. Aber sonst etwas, was ich jetzt vielleicht auch als Unerfahrene eben gar nicht gefragt habe, wo du sagst, das wäre aber ein wichtiger Aspekt, der sollte noch genannt werden.
Nee. Da fällt mir jetzt nichts mehr
das,
ein.
Waren das schon gute Tipps, die du eigentlich gegeben hast. Charlie, ich danke dir sehr für deine Offenheit und ich würde auch mal sagen, für deinen Mut, deine Geschichte öffentlich zu teilen. Ich glaube, dass viele, die diese Folge gerade gehört haben, sich gesehen fühlen und vielleicht auch zum ersten Mal. Und ich finde, deine Geschichte hat gezeigt, wie viel Stärke es auch braucht, mit chronischer Migräne oder überhaupt einer chronischen Erkrankung zu leben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, über das Thema zu sprechen, um eben auch zu zeigen, ich bin nicht allein, ich bin hier nicht der Freak, ich bin hier nicht der Alien, sondern es gibt ganz viele, denen es genauso geht. Das halte ich für wirklich wichtig, dies nochmal zu sagen. Und ich glaube auch, dass viele Hörerinnen sich heute verstanden gefühlt haben, auch das vielleicht zum ersten Mal. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke dir auch für das Interview und dass ihr dem auch Raum gebt. Ja, sehr schön.
Ja. Und wenn euch die Folge berührt hat und ihr auch jemanden kennt, für den Charlies Erfahrungen wichtig sein könnten, teilt sie gern weiter, weil manchmal kann genau so ein Gespräch den Unterschied machen. Danke euch fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge von Diagnose Kopfsache. Passt gut auf euch auf. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TVW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Julia Ilan, Miki Sitsch, Luca Kaduk und Fabio Lautenschläger. Produzentinnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TVW.